Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur zweiten Episode Angst, dem einzig wahren Podcast, den Newcomer unter dem Podcast, den Revuelto unter dem Podcast, versteht ihr? Ja, das ist einfach hier der neue Shit unter den 68.000 Podcasts. Weißt du, dass es 68.000 Podcasts gibt in Deutschland?
Okay. 68.000 ist auf jeden Fall wild. Daran sehe ich, wie lange ich mir Zeit gelassen habe, den Scheiß zu machen.
Und wir sind auf jeden Fall mit unserer ersten Episode, glaube ich, irgendwo schon in den Top 150 der Spotify Podcast Charts aufgetaucht. Auf jeden Fall vielen Dank für das ganze Feedback. Wie hast du es wahrgenommen, das Feedback
ehrlich
auf die
gesagt
erste Folge?
Auch positiv.
Ja. Ja.
Für mich ist ja meistens mehr wichtiger die Leute, die ich privat kenne, was die dazu sagen.
Und
war gut.
Ja.
Also ich kann mich nicht beschweren.
Fühlen die Leute sich unterhalten oder hat sich das schwierig angefühlt, uns eine Stunde zuzuhören?
Also ich habe von einigen gehört, es war irgendwie ein bisschen kurz. Was denen irgendwie gefallen hat, glaube ich, war, dass wir so ein bisschen durcheinander geschmissen haben alles und nicht so eine strikte Reihenfolge, sondern einfach, man hat wirklich gedacht, wir telefonieren gerade.
Ja, so sollte es bestenfalls auch immer laufen, damit es authentisch bleibt. Mir hat es auch auf jeden Fall gut gefallen und ich würde sagen, dass wir bei der ersten Folge sogar noch so ein bisschen, ich weiß nicht, hat nicht so gewirkt, aber für mich selbst, man ist noch etwas lost. Also ich glaube, jetzt mit dem Gesprächsverlauf und mit den nächsten Folgen und den nächsten Episoden kommt man noch richtig rein und es gibt ungefähr auf jeden Fall unfassbar viele Themen, über die wir heute sprechen könnten, weil wir haben jetzt auch, wie lange nicht gesprochen, das ist jetzt 2-3 Wochen her, dass wir aufgenommen haben. Jetzt heißt das, die Frequenz jetzt aktuell ist so, dass wir irgendwie alle 2 Wochen mit einer Folge kommen, aber wir sind auf jeden Fall daran interessiert, das langfristig so zu gestalten, dass wir auch wöchentlich releasen können. Ne, bestenfalls wird das funktionieren. Und lasst euch überraschen, aber ab der nächsten Episode werden wir auch den ersten Gast bei uns im Podcast begrüßen und von da an versuchen, das Ganze so umzusetzen, dass wir wirklich zickzack arbeiten. Ne? Dass wir uns einmal hier treffen in unserer Podcast-Konstellation und zu zweit talken und dann immer mal wieder einen Gast hier bei uns begrüßen. Ja, was geht bei dir? Gibt es irgendwas? Brennt irgendwas auf dem Herzen, was heute unbedingt ausgesprochen werden muss?
Das habe ich ja auch gerade zu dir schon gesagt. Diese ganze Situation, was auf der Welt so passiert und alle sind ja so, ja, ich weiß, da ist das und hier sind die Tanker und die Öl und so. Ich glaube, das Thema würde ich auch gerne mal irgendwie so unterbringen heute, dass man, wie du das siehst, wie ich das sehe. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig, jetzt so zu tun, als ob uns das nicht interessiert. Es wäre auch schon ein bisschen verrückt.
Ja, also, vor allem mich. Ne? Ich bin irgendwie Iraner und das, was gerade passiert, ist natürlich eine Situation und ein Moment, den ich seit Anbeginn meines Lebens, sieht man das als Iraner früher oder später kommen, dass dieser große Konflikt mit Amerika ausbricht. Und ich bin eigentlich der Beste und gleichzeitig der Falscheste, den du danach fragen kannst, weil ich bin es auch satt, diesen phrasenmäßigen Satz zu hören, aber man sagt immer, ey, dieses geopolitische Problem oder dieses Problem ist voll komplex, aber wenn dieses Wort komplex bei einer Sache einfach nur perfekt zutreffend ist,
dann ist
es bei der Iran-Thematik. Für mich selber, ich bin selber, was das Thema angeht, mittlerweile völlig lost, weil ich vor 2 Monaten, als ich ein auch etwas größeres Statement auf Instagram dazu gepostet habe, zum ersten Mal in meinem Leben gemerkt habe, wie zerrissen unser Volk ist in Wirklichkeit. Das war mir nie so bewusst. Für mich war es eigentlich immer relativ klar, dass wir Iraner, sage ich mal, in der Diaspora eigentlich alle eine eindeutige Position vertreten und verfolgen, mit der ich auch immer mein Leben lang eigentlich mehr oder weniger sozialisiert wurde. Ich bin nie großartig politisch aufgewachsen. Da gibt es wahrscheinlich Familien, die das ihren Kindern noch viel stärker in die Wiege gelegt haben. Aber dass die Leute, die unser Land regieren, auf jeden Fall nicht cool sind und dass uns das so ein bisschen unsere Heimat madig gemacht hat und wir deswegen auch nie oft dort gewesen sind, das hat schon immer irgendwie seit meiner Kindheit mit in meiner Art und Weise, in meiner Identifikation mit geschwungen. Ich war oft im Iran, ich bin keiner von den Iranern, die sehr viel über den Iran reden, aber de facto noch nie da gewesen sind und die nur von Erzählungen der Eltern kennen. Ich bin dort gewesen, mehrfach in meinem Leben. Ich war in meiner Kindheit 2-3 Mal da, ich war in meiner Jugend 2-3 Mal da, ich war im Erwachsenenalter 1-2 Mal da. Und völlig Wahnsinn, weil Anfang des Jahres ist im Iran was ganz Schlimmes passiert. Es sind mal wieder Proteste ausgebrochen, bei denen unfassbar viele Menschen getötet wurden. Und jetzt, seitdem diese Menschen getötet wurden, geht es nur darum, irgendwie irgendeine Seite zu romantisieren, indem man über die Zahlen der Toten spricht. Manche sagen, es sind nur 3.000 bis 5.000 gewesen. Andere sagen, es waren über 50.000. Alter, ob es 5.000 sind, ob es 50.000 sind, da sind Menschen gestorben, junge Menschen. Es gibt sehr viele verstörende Videos, die ich danach gesehen habe, wie Eltern nach ihren erwachsenen Söhnen suchen in Leichenschauhäusern. Es ist Wahnsinn. Und in dem Moment ist natürlich auch eine Wut, so ein kollektiver Hass, weil das gibt's alle paar Jahre bei uns. Aber das war jetzt nochmal ein neues Level. Und es ist so eine Wut entstanden, dass man gesagt hat, Alter, es muss endlich was passieren. Und in dieser Wut gab's auch viele Iraner und gibt's bis jetzt auch noch, was ich mittlerweile nicht mehr befürworten kann, weil sich wieder mal gezeigt hat, dass die Interessen der Menschen eigentlich scheißegal sind. Aber tatsächlich gibt's viele Iraner, die sich irgendwann gesagt haben, ey, die sollen kommen. Die sollen kommen, wir brauchen Hilfe von außen. Die sollen Iran angreifen. Hauptsache, diese Führungsriege wird kalt gemacht und wir als Volk können das quasi in die Hand nehmen. Und ich sag mal so, wenn es wirklich Einfluss von außen gegeben hätte, der passiert, weil diese Menschen sich wirklich dafür interessieren, das iranische Volk zu helfen, zu supporten, zu befreien, was auch immer, und dementsprechend irgendwie gezielte Schläge gegen die Führungsriege oder was weiß ich was, ne, gesetzt worden wären und man das Ding wirklich dem Volk von da an quasi in die Hand gegeben hätte, das ist so voll die romantisierte Version von all dem. Dann könnte ich vielleicht noch nachvollziehen, dass man nach 47 Jahren sich irgendwann dafür ausspricht, alles klar, wir wollen das haben. Aber Trump und Netanyahu geben einen Fick auf die Iraner. Weißt du, spätestens als sie die Ölfelder angegriffen haben, war klar, denen ist scheißegal, was mit den Iranern passiert. Jetzt seitdem, der Krieg geht auch richtig nach hinten los für Amerika. Der Iran ist seit Vietnam das erste Land, wo die richtig merken, ach du Scheiße, was haben.
Aber guck mal, merkst du gerade, guck mal, das ist genau das Thema, warum ich darüber gerne reden wollte. Was machst denn du jetzt daraus?
Ja, pass auf, ich
So.
will ja da hinkommen. Jetzt, er hat sich verkalkuliert. In den deutschen Medien siehst du davon nichts. Das ist auch so völlig absurd. Ein Krieg läuft, wie der Krieg läuft. Ich verstehe gar nicht, warum
Wir
man.
haben 3 € fast Dieselpreis.
Ja, ich weiß, aber hier in den Medien wird das die ganze Zeit so verkauft, als ob die Amerika und Israel gerade voll erfolgreich in diesem Krieg wären. Ja, nicht erfolgreich in diesem Krieg. Klar, dass Iran Amerika oder Israel in dem Sinne nicht verwunden kann, wie das andersrum möglich ist, wegen derer Militärbasen und keine Ahnung was, ist klar. Aber besiegen könnt ihr, kriegt ihr den nicht. Ihr kriegt ihn nicht besiegt. Und dieser Krieg,
Aber das wusste man ja von
wenn ihr die
vornherein.
nicht besiegt bekommt, ist das wie, ihr habt den Krieg verloren. Weil darum ging es euch. Verstehst du, was ich meine? Und seitdem sich das abzeichnet, redet Trump Sätze von wegen, wir werden den Iran zurück in die Steinzeit bomben. Ah, korrekt, alles klar. Vor ein paar Wochen hieß es noch, iranisches Volk und brave people of Iran und nimmt das in eure Hand, holt euch euer Land zurück. Die geben einen Fick auf unsere Leute und deswegen kann ich mich nicht daran erfreuen, dass jetzt gerade aktuell Bomben auf unser Land fliegen. Es ist tragisch für unser Volk so. Unser Volk hat seit 47 Jahren Repression von innen. Jetzt gibt es noch Bomben von außen. Am Ende des Tages irgendwelchen Großmächten, die einen Fick drauf geben, was mit diesen Leuten passiert. Die wollen nur die Ressourcen des Landes haben. Und all diese Entwicklungen bringen mich auch in ein extremes Gefühlschaos. Ne? Vor 2, 3 Monaten hätte ich auch noch gesagt, ey, nur free Iran und nur weg mit dieser Regierung, dies, das. Jetzt, paar Monate später, fliegen Bomben auf dieses Land und du denkst dir, okay, aber genau diese Regierungen sind gerade die einzigen, die jetzt irgendwie noch die
Darum sage ich ja,
Zivilisten und
also,
unsere Leuten verteidigen. Du weißt gar nicht mehr,
ich
was du
finde das
empfinden
schwierig,
sollst.
genau,
Ne?
Mann, das ist sehr schwierig. Das ist auch, glaube ich, alles so gemacht, dass der Krieg ist da, dann hast du diese ganzen Epstein-Files, dann hast du gar nicht so lange her ist diese Corona-Geschichte, das hat richtig Auswirkungen auf die Menschen und mir kommt es so vor, als ob wir nicht in Ruhe gelassen werden gerade. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Wir werden von einer Extreme in eine andere Extreme ge geschickt und eigentlich rennen wir alle nur wie
Ja.
aufgescheuchte Hühner
Und
herum.
es gibt auch viele Theorien und meiner Meinung nach Theorien weit weg von Verschwörungstheorien, die besagen, dass Trump diesen Krieg nur begonnen hat, um genau das, was gerade durch die Epstein-Files immer weiter hochkocht, einfach nur zu vertuschen, beziehungsweise ein neues Thema in den Fokus zu legen, damit das in Vergessenheit gerät. So. Es ist sehr schwierig, Iraner zu sein in der heutigen Zeit. Es ist extrem schwierig. Sehr tragische Position, wirklich, weil vor allem ich, Und das ist in allen Bereichen so. Das, finde ich, ist das größte Problem gerade auf dieser Welt. Aber das ist im Allgemeinen, glaube ich, ein Problem. In allen Bereichen kannst du das auch nehmen. Ich weiß nicht, ob es immer so war. Ich nehme es auf jeden Fall jetzt erst so krass wahr. In dieser Politiksache, aber auch in allen anderen Bereichen. Die Menschen sind verrückt geworden. Also die Menschen können nur noch, es gibt nur noch Extreme. Es gibt immer nur noch zwei Seiten. Zwei Seiten. Es gibt nur die eine Hardcore-Seite auf der einen Seite. Es gibt eine andere Hardcore-Seite auf der anderen Seite. Und die gesündeste Position ist meistens irgendwo in der Mitte, wo du dir von beiden Seiten so das Beste nimmst. Das Problem ist nur, in dieser Position bist du mittlerweile in der heutigen Zeit sehr einsam. Du bist wirklich sehr einsam in einer Position, in der es eigentlich am gesündesten ist, sich zu bewegen. Jetzt
Einsamkeit ist eine Sache und alleine sein ist eine Sache. So,
beides in dem Fall.
ich bin mein Leben lang immer unabhängig gewesen. Ich habe mich nie auf irgendeine Seite gestellt, weil ich nie eine Seite zu 100% feiern konnte. Aber ich bin keiner, der ein Heuchler ist, der dir nach dem Mund redet, weil ich jetzt gerade neben dir sitze, rede ich mit dir so und wenn ich neben denen sitze, rede ich so. Ich habe immer so ein bisschen meinen Standpunkt gehabt. Und deswegen sage ich auch, was machen wir denn daraus? So, wir können jetzt so viel darüber reden, wie das alles ist. Und für dich ist als Iraner übertrieben, weil du hast damit zu tun, deine Familie lebt da. Deine Eltern sind von dort. Das ist, also ihr habt ja ganz andere Verbindung dahin. Aber was machen wir denn in Deutschland jetzt daraus? Wenn jetzt der Benzinpreis bei fast 3 € ist bei Diesel. Das heißt, es wird ja jetzt alles auch teurer. So, was macht man
Ja,
denn jetzt?
Deutschland, Bro, das ist so klar. Was machen wir daraus? Ich will jetzt auch nicht so egoistisch klingen und in so eine Superlativen sprechen, von wegen rette sich, wer kann. Aber hier in Deutschland, Digga, wer repräsentiert uns? Was repräsentiert uns? Uns repräsentiert ein Typ, Digga, der letztes Jahr beim 12-Tage-Krieg gegen Iran noch darüber gesprochen hat, dass Israel die Drecksarbeit für Deutschland machen würde. Jetzt beginnt Trump, wenn du es nach dem Völkerrecht siehst, einen völkerrechtswidrigen Krieg und will irgendwie alle Länder drumherum mit reinziehen, weil er merkt, dass er nicht die Eier hat, das bis zum Ende alleine durchgezogen zu bekommen. Aber und du hast hier einen Bundeskanzler, der nicht mal die Eier hat, so, weißt du, für seine eigene Integrität einzustehen. Also was in Deutschland passiert, keine Ahnung, Deutschland ist, finde ich, in diesen ganzen geopolitischen Geschichten, die passieren, einfach nur noch so ein kleines
Soll ich dir
Lichtchen,
sagen, was ich glaube, was
was
wieder
wirklich.
passieren muss? Männer müssen wieder Männer sein.
Geil, jetzt.
Männer müssen wieder Männer sein. Ich hatte gerade eben mit einem Kollegen ein Gespräch. Er sagt, ja, Wallah, ich habe meine Frau gesagt, sie soll schon mal Wasser holen und Reis und so. Ich sage, nein, Bruder, du musst das holen, nicht sie. Verstehst du? Das ist ein kleines Beispiel, aber daran sieht man schon, dass wir als Männer auch schon vergessen haben, so ein paar Sachen, die wir eigentlich machen müssen, die müssen wir drauf haben. Ist alles sehr, sehr weichgespült geworden.
Naja, ich weiß, wo du hin willst. Wenn morgen wirklich was auf dieser Welt passiert und es
Oder wenn
einmal
Strom
richtig
aus ist, wenn
scheppert,
WLAN aus
wenn
ist,
dieser
ich
ganze
weiß nicht mal, wo
Luxus.
deine Adresse ist. Du weißt nicht mal, wo meine Adresse ist. Bedeutet, du bist da, wo du bist, ich bin da, wo ich bin. Warum? Weil wir nicht wie Männer reagiert haben und haben gesagt, ey, für den Fall XY, komm mal hier. Ihr seid.
Genau, ja, wenn
Verstehst du, wir
morgen dieser
sind?
ganze Luxus, diese ganzen Privilegien wegfallen, dann müssen Männer auf jeden Fall wieder Dinge auf dem Kasten haben, womit sie sich in den letzten Jahrzehnten, Dekaden und gefühlt schon Jahrhunderten nicht viel auseinandersetzen mussten. Und dann zeigt, auch da wird sich dann wieder die Spreu vom Weizen trennen. Was ich aber gerade meinte mit Extreme, wenn du es jetzt beispielsweise auf diese politische Komponente anwendest und du kannst es auch wirklich, wenn du es dann umdenkst, merkst du, du kannst es bei jedem gesellschaftlichen Thema machen. In diesem Iran-Konflikt, Beispiel, ja, wir nehmen jetzt, es gibt zwei Seiten. Wir haben auf der einen Seite den Imperialismus, sagen wir die Zionisten, was auch immer, ja. Dann haben wir auf der anderen Seite, wenn wir es ganz hart ausdrücken wollen, meinetwegen, die Fundamentalisten, die Islamisten, ja. Und das Problem ist, was sagen die? Das ist alles Propaganda, das ist alles Hamas-Terroristen-Propaganda, das ist Pollywood, das ist da werden Kinofilme gedreht, die uns hier gezeigt werden, damit die Leute Mitleid kriegen. Das sagt die eine Seite. Was sagt die andere Seite, wenn man beispielsweise über Proteste Anfang des Jahres im Iran redet? Nein, das waren nur so und so viele Tote und unter den so und so vielen Toten sind die Hälfte Mossad-Agenten gewesen. Das ist alles Propaganda gewesen. Also zwei gegensätzliche Seiten, aber merken nicht mal, wie gleich sie sind in ihrer Art und Weise der Rhetorik und Argumente auszuspielen. Jede Seite relativiert einfach das Leid des anderen. Warum machen die das? Um sich in ihrer Position wohlzufühlen, um ihre Vorbilder und ihre Führer immer legitimieren. Wir machen nie die Fehler. Unsere Leute sind. Ich verstehe nicht, wann Menschen so ideologisch geworden sind. Ey, man kann an etwas glauben, man kann auch was folgen, man kann auch Sympathie für Politiker haben oder Führer oder sagen, ey, den mag ich oder so. Aber wer verteidigt so etwas mit seiner gesamten Identität oder macht seine ganze Identifikation davon abhängig, dass ich habe manchmal das Gefühl, Menschen kriegen von ihren Eltern, die kriegen so eine Überzeugung eingepflanzt. Es muss auch nicht von den Eltern sein, es kann auch im späteren Verlauf entstehen. Und Bruder, wenn du an diesem Baum rüttelst, ne, oder, das ist für die schlimmer, wie wenn du sagst, du Hurensohn. Das ist für die das Schlimmste, was du machen kannst. Wenn du sagst, ey, du musst dich vielleicht damit auseinandersetzen, dass diese Seite, dass das, wovon du überzeugt bist, vielleicht doch nicht so richtig ist oder dass da vielleicht auch Fehler passieren. Und auf beiden Seiten macht das keiner. Und ich zum Beispiel, ich habe ja ein Statement zu dem Thema gemacht und das meinte ich gerade mit der Mitte. Ich nehme mir die unbequemste Position von allem, aber damit ich morgens in den Spiegel gucken kann, weil das ist ganz einfach. Ich könnte jetzt mich der blinden Freiheitsbewegung der Iraner anschließen, die teilweise sogar mit Israel-Flaggen auf die Straße gehen und sich diese Bombardierung schon herbeigewünscht haben, gefühlt. Aber ich bin da leider nicht. Bin ich nicht. Ich bin aber auch nicht auf der anderen Seite, wo ich blind dass die islamische Regierung verteidige und sage, das ist die letzte Bastion im Nahen Osten, das sind die letzten Ehrenmänner, weil ich auch weiß, dass das nicht der Wahrheit entspräche. So,
Aber nochmal.
wenn ich Fans finden wollen würde, dann geht es ganz einfach. Bei Gott, auf dieser einen Seite gibt es locker, keine Ahnung wie viel. Du bekennst dich zu denen, du hast 300.000 neue Follower, die sagen, boah, wir lieben den, der hat das gesagt. Bei der anderen Seite auch. Aber da, wo ich mich bewege, und da bewege ich mich überall in meinem Leben, keine Seite will was mit dir zu tun haben. Weil du sagst eigentlich zu beiden Seiten, ey, alles ist jetzt zu verkürzt gedacht. Nichts davon führt zu einem Ergebnis. Nichts davon führt zur Heilung. Und dieses Ding findest du überall. Wenn du auch im Thema Männer und Frauen gehst, diese ganze Feminismus-Dynamik, die entstanden ist in den letzten Jahren, auch da gibt es nur noch zwei Extreme. Es gibt Männer, die Frauen im Internet quasi schon jagen in den Kommentarsektionen und einfach nur ihren Hass den ganzen Tag raushalten. Und auf der anderen Seite hast du Frauen, die genau das Gleiche machen. So, und jemand, der so in der Mitte probiert, irgendwie zu erklären, ey, Bewusstsein hierfür, Bewusstsein dafür, kriegt es von beiden Seiten. Die Männer sagen, ah, der will bei den Frauen schleimen, der macht einen auch verständnisvoll. Die Frauen sagen, ey, der bekennt sich nicht zu 100% zu uns, der ist auch einer von denen. Also, verstehst du, was ich meine? Genau dasselbe wie vorletztes Jahr, als ich bei Cheyenne und Lisa im Podcast war. Ich habe einmal so ein bisschen auch uns kritisiert,
Ja.
mäßig.
Was hast du gesagt?
Ich habe gesagt, Bruder, ich kenne selber 20, 30 Leute, die ich abschieben würde. Ist ein harter Satz gewesen, den habe ich auch so locker gesagt in so einer Talkrunde. Weiß, wie wir das untereinander meinen. Am nächsten Tag, es gab Dings, die haben mich zum AfD-Wähler gemacht. Die haben mich zu einem Rechtsextrem
Haben die
gemacht.
dich auf Plakat
Ja, es
gepackt?
gibt, ich bin einfach jetzt rechtsextrem, weil ich gesagt habe, ich kenne auch 20 Hurensöhne, die ich abschieben würde. Ja, tut mir leid, kenne ich, gibt es genug Hurensöhne. Was soll ich machen? Es gibt aber es gibt kein Dings. Der hat sowas gesagt, das klingt so anti-links, der ist rechts jetzt. Ja, Bro, bin ich aber nicht. Ja, bist du dann, verstehst du, was ich meine? Egal, wo du das siehst, du hast nur noch zwei Schubladen und die Menschen wollen, dass du dich in eine dieser Schubladen reinlegst.
Ey, mein ganzes Leben war das so und ich gehe in gar keine rein, weil ich mache mir meine eigene Schublade.
Ja, bist du aber
So,
gefickt
und
die
das ist
ganze
ja,
Zeit.
nein, warum gefickt, Bruder? Es kommt darauf an, was willst du, worauf legst du Wert? Weißt du, was ich meine? Ich bin nicht gefangen in dieser Welt, wo jeder Vollidiot was sagen kann und ich wegen Wert gebe darauf. So, ich lebe in meiner Welt. Und darum frage ich dich ja, wir haben jetzt sehr, du hast es sehr gut ausdiskutiert, das ganze Thema. Mein
Ja.
Bruder, was machst du daraus jetzt?
Keine
Weil
Ahnung.
das, weißt du, genau, keine Ahnung, weil das bewegt uns ja alle intern und jeder versucht irgendwie so einen Weg zu finden, um irgendwas zu tun. Man will ja aktiv sein. Aber was willst du tun? Das ist halt die Frage und das, glaube ich, ist ein Thema, was sehr, sehr viele Leute beschäftigt. Natürlich, der eine hat ein bisschen mehr Ahnung als der andere, weil er einfach sich geopolitisch ein bisschen besser auskennt. Ja, gerade wie du, so in der Hinsicht. Und du kommst aus Iran, das heißt, es bringt deine Geschichte mit sich mit. Aber es gibt ganz, ganz viele Leute, die das gar nicht verstehen, Alter.
Ja, aber was willst du?
Die einfach nur jetzt verstehen, ganz kurz, die einfach jetzt nur verstehen, dass der Benzinpreis fast bei 3 € ist. Bedeutet, selbst einer, der gar keine Ahnung hat von geopolitischen
Ja.
Situationen, der wird ja auch jetzt verstehen, oh, was mache ich denn jetzt?
Ich will jetzt nicht klingen wie Olaf Scholz, der dann irgendwie regiert und nicht mal weiß, wie gerade der Spritpreis ist. Aber ich will jetzt auch nicht rumheucheln. Ja, Bro, ich bewege mich Gott sei Dank auf einem Level oder genieße das Privileg von finanzieller Unabhängigkeit, dass mir Spritpreis ob 1,50, 2 € oder 3 € juckt mich nicht die Bohne. Ich kann aber verstehen, dass es Menschen gibt, für die das relevante Themen sind. Aber auf die Frage von dir, was mache ich jetzt daraus? Was machst du allgemein aus allem? Was ist richtig? Weißt du, ich hatte vor 2 Jahren so
Siehst
eine
du, jetzt
Zeit
kommen wir
lang,
langsam dahin, wo ich hin will.
vor 2 Jahren hatte ich eine Zeit lang eine Position im Kopf, wo ich gedacht habe, ja, gar nichts mache ich draus. Ich bringe mich so wirklich nach diesem Rette sich, wer kann Motto. Ich bringe mich und meine Schäfchen ins Trockene und sorge dafür, dass es mir und den Menschen, die ich liebe, gut geht, dass wir sicher sind. Und Bro, was mit der Welt passiert, passiert, ich kann sie nicht ändern. Das hat sich ein bisschen geändert, weil ich denke, es ist schon erstrebenswert, es ist schon eine Errungenschaft, das, was man hat oder das, was man, ne, die Power, die man hat, auch teilweise. Man muss sich nicht zu verausgaben, man muss sich nicht ein ganzes Leben hinter sich lassen, vor allem wenn man Verpflichtungen und Verantwortung hat. Aber dieser Gedanke mittlerweile betrachte ich den als etwas egoistisch und ich glaube, der Key liegt darin, einfach
Voll.
einen gesunden Mittelweg zu finden, dass du wirklich so meinetwegen 60-70% egoistisch für dich und deine Liebsten guckst, dass du das beste Ding für dich und deine Familie schaffst,
Ja.
einen sicheren Ort, ein gutes Leben für deine Kinder, dass sie gut aufwachsen können, dass sie eine Perspektive haben, dass sie eine vernünftige Zukunft haben. Und wenn du dann noch 20-30% deiner Zeit, Energie und Ressourcen irgendwie nutzen kannst, um einen Beitrag zu leisten, etwas Gutes auf der Welt zu machen, dich an irgendwelchen Dingen zu beteiligen. Ich glaube, das ist ein gesunder Weg. Und wenn alle Menschen so wären und jeder irgendwie 20-30% nutzen würde, um Gutes auf der Welt zu tun, hätten wir, glaube ich, eine bessere Welt. Also so sehe ich das für mich. So ein bisschen mein Ding machen, natürlich gucken, dass es meinen Kindern gut geht. Das ist für mich das Wichtigste
Das
auf der
sowieso das
Welt.
Wichtigste, das ist ja.
Und
Weißt du, was ich aber glaube, was für die Zukunft sehr, sehr wichtig sein wird, was einfach komplett weggebrochen ist so? Man hat ja immer zu uns gesagt, ihr Ghetto-Kids, ihr Assis, ihr Kriminellen und so alles. Aber eine Sache hatten wir, die hatten die anderen alle nicht, diese Oberschicht oder diese Rich oder weiß ich, wie das nennen, Zusammenhalt. Nachbarschaft. So, du hast jedem geholfen, ob das Frau Müller war oder von Ahmed, die Mutter. Du hast die Tüten hochgetragen und du hast die Tür aufgehalten. Und ich glaube, das kommt jetzt wieder zurück. Wir müssen jetzt lernen wieder, uns zu unterstützen und ein bisschen sozialer zu sein. Diese Bubble, in der viele Leute drin sind, ja, wo die sagen, ja, yeah, wir recorden. In der Bubble, wo du gerade sagst, wo du drin warst und wo du sagst, alleine, 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 das wird dich ein bisschen tragen, aber irgendwann wirst du auch wach und sagst, warte mal, es geht nur um Community. Wenn wir jetzt davon reden, wir haben ja gesehen, Fleisch soll jetzt genmanipuliert werden und all diese ganzen Geschichten. Ich will nicht immer zu tief in allem reingehen, weil das ist ja auch, man sieht ja, dass du selbst im Supermarkt nicht mehr das Gesunde oder das Gute bekommst und du bist jetzt ein bisschen schlauer, man lernt. Das heißt, man braucht eine Community. Und ich sage, in den nächsten Jahren wird es dahin kommen, wer war am schlausten und hat sich wirklich die richtigen Leute gesucht und ist mit denen dick geworden und hat gesagt, lass uns eine Community gründen. Wenn irgendwas ist, Bruder, du weißt, wo ich bin, du weißt, wo wir sind, da ist ein
Wir
Arzt
kaufen
dabei.
uns gemeinsam einen Bunker, dann
Bruder,
machen wir schon mal
muss ja kein
ready.
Bunker sein. Wir wollen ja nicht gleich ins Extreme gehen mit hier Atomkraft. Aber es geht ja darum, wirklich eine Community aufzubauen, wo du sagst, ey, ob jetzt Fleisch da ist oder nicht, ich habe meinen Bauer, ich habe mein das, ich habe meinen Arzt, ich habe meinen Architekt, ich habe meinen Feuerwehrleute, ich habe meinen Notarzt. Wir kennen alle so eine Leute, aber wir scheißen drauf. Und glaub mir, Geld ist nichts wert bald. Das müssen wir verstehen.
Diese Obst kannst du bitte hier hinbringen. Ich bin Obstfanatiker, ich habe ein bisschen
Genau,
Obst
Obst kannst
bestellt.
du herbringen, damit es
Aber
mal wird.
wo wir jetzt schon bei diesen Themen sind, habe ich eine perfekte Brücke, die ich gerade bauen kann, weil du
Hau
auch
rein.
gerade verrückt gesagt hast. Nicht, dass ich den Bruder jetzt als verrückt betiteln möchte, um Gottes Willen. Ich will gar nicht in diese Kerbe
Das kannst du
schlagen.
mitnehmen direkt.
Aber mich würde mal interessieren, was du zu Xavier sagst.
Zu Xavier Naidoo?
Ja, was sagst du zu ihm? Wie blickst du auf ihn?
Ich sag dir ganz ehrlich, früher, das war ja die Stimme der,
Dankeschön, Dankeschön.
die Stimme unserer Jugend, ja, sagt man ja nicht umsonst. Glaube ich, ich kenne alle Songs von denen. Aber ich weiß nicht, ich kann dazu auch zu wenig sagen. Ich habe den nicht mehr weiter verfolgt, der war ja lange weg. Jetzt ist er gekommen, war vom Bundestag, glaube ich, ist da vorgegangen, hat so eine Demo gemacht und so. Ich weiß nicht. Ich finde, gerade hier bei uns in Deutschland ist das mit diesen, und darum rede ich ja darüber, Community. Ich weiß, der eine oder andere wird mich jetzt angucken und wird sagen, ja, quatsch mal du weiter mit deiner Community, ich gucke auf mich, ich bringe meine, wie du sagst, meine Schäfchen ins Trockene. Ja, aber nach ein paar Monaten wird dann derjenige auch sagen, scheiße, ich bin alleine. Dein Geld bringt dir nichts, Bruder. Du bist nur limitiert. Der eine kann gut handwerklich, der andere ist gut in Mathematik, der andere macht das gut, du kannst nicht alles. Bedeutet so oder so, irgendwann musst du da hinkommen, weißt du? Und deswegen, bei ihm, ich kann das gar nicht einschätzen. Ich glaube einfach, dass der Typ so viel erlebt hat. Schlechtes auch vor allen Dingen. Ja, wenn wir darüber reden, was in seiner Kindheit und so war. Dass ich es sowieso schwierig finde, immer Urteile zu fällen über Leute, die sowas Krasses erlebt haben. Natürlich sind die verstört ein bisschen und haben auch bestimmt den ein oder anderen Tick, so wie ich auch meinen Tick habe, weil ich zum Beispiel nur mit meiner Mutter aufgewachsen bin. Mhm. Ja, keine männliche Personalie und bla bla, pipapo, kennen wir alles diese Themen. Und bei ihnen wird es mit Sicherheit auch so in der Richtung gehen. Deswegen würde ich mir da kein Urteil bilden. Ich hätte mich eher gefreut, wenn der noch krasse Musik rausbringt und in der Musik so, weil da, also, damit schaffst du viel mehr, wenn du die Musik wieder gute Musik machst, Musik fürs Volk so. Das wäre ein Thema, dann würde ich dazu mehr sagen können.
Also mein Take dazu ist folgender. Ich sag, Xavier Naidoo ist der großartigste Musiker, den wir jemals hatten in Deutschland. Ich finde, sein Album Nicht von dieser Welt ist das beste deutschsprachige Album, das es jemals gegeben hat auf dem Markt. Er hat irgendwann angefangen mit diesen Themen in der Öffentlichkeit und ist in diese Skandalspirale geraten und war dann so ein paar Jahre Person non grata. Ja? Schon in der Zeit, wo das passiert ist, war für mich so, tamam, er hat ein, zwei Sachen, die auch so wirklich so in diese bisschen so in diese rechte Ecke ging, hat er gesagt, wo ich verstanden habe, dass das den Leuten bitter aufgestoßen ist und das so als problematisch wahrgenommen wurde.
Was nicht, hat er denn gesagt? Was, also ich habe das nicht so.
Er hatte so einen Song irgendwie gesungen, wo er so Sachen gesagt hat, wenn der Nachbar den Gastgeber schlägt, dann muss was passieren und ich weiß es auch nicht mehr genau, ja. Das war aber schon so ein bisschen, okay, was geht da ab, warum? Das war für mich sogar so befremdlich, als jemand, der Xavier Naidoo seit seiner Jugend kennt und ihn sogar immer als jemand wahrgenommen hat, der so hart gegen rechts und alles weiß noch, Brothers Keepers, dies, das, diese ganzen Geschichten
gemacht hat.
Genau, ja. Trotzdem habe ich zu dem Zeitpunkt auch schon gesagt, ey, Bro, es gibt viel schlimmere Sachen, die passieren. Es gibt auch viel relevantere Sachen passieren. Es gibt auch viel größere Scheiße, die sich Leute erlauben. Warum wird aus dieser Scheiße jetzt sowas gemacht? Ja, warum ist überhaupt dieses Thema Verschwörungstheoretiker? Warum? Man hat so das Gefühl, Verschwörungstheoretiker ist so für das Feuilleton schlimmer als Mörder. Verstehst du so? Vergiss Vergewaltiger, Mörder, Kokainhändler, mach die alle weg. Verschwörungstheoretiker, das ist das größte Problem, was wir auf der Welt haben. Wo ich mir so denke, Alter, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es so gewesen, ein paar Jahre. So, jetzt ist das passiert, was passiert ist. Diese Files sind rausgekommen, diese Sachen sind geleakt worden. Und jetzt weiß man auf jeden Fall, dass Personen wie er, die dieses State of Mind vertreten und auf jeden Fall sagen, ey, es gibt Eliten, es gibt Menschen, die viel Macht haben und schlimme Dinge tun.
Er hat es ja schon vorher gesagt, das, was jetzt rausgekommen ist.
Ja, jetzt ist nicht mehr so, braucht ihr euch nicht mehr so lustig zu machen. Jetzt sage ich euch, was das Interessante ist. Jetzt geht er vor dieses Reichsamt und redet dort wieder Sachen, die natürlich schon wieder das steigern. Und manchmal habe ich dann auch das Gefühl, dass er das vielleicht sogar bewusst macht, damit dieses Thema auch immer weiter polarisiert. Weil dann hat er angefangen, über embryonales Gewürz auf Lace Chips zu reden und wir haben alle schon mal einen Mensch gegessen und Menschenfresser und dies und das. Wo ich mir in dem Moment dachte, ey, du bist da wieder.
Ne? Deswegen wollte ich dazu keinen Urteil.
Und warum machst du das jetzt so? Ne? Denkst du in dem Moment kurz, wohin ich jetzt aber will? Zwei Tage, nachdem er das gemacht hat, oder einen Tag, nachdem er das gemacht hat, war in den Schlagzeilen auf einmal relevanter als dieses Epstein-Ding an sich. Und daran siehst du, wie kaputt diese Gesellschaft ist, Alter. Alter, guck mal, saß er da, er hat gesagt, wir haben alle schon mal einen Mensch gegessen und auf Chips ist Babygewürz. Mhm. Okay. What the fuck? Wen interessiert das jetzt? Habt ihr gehört, was da vor zwei Wochen geleakt wurde? Das ist jetzt für die Bild relevanter als das, was in diesen Files an sich drinsteht.
Guck mal, ich sag dir so, zu diesem ganzen Thema mit diesen Epstein-Files, ja?
Ja.
Seitdem das rausgekommen ist, kann ich nichts mehr glauben.
Ja.
Ich vertraue niemandem mehr. Ich glaube nichts mehr. Ich bin oft in meinem Leben so gelaufen, dass ich gesagt habe, oh, okay, in den Augen sehe ich eine Aufrichtigkeit von dem Menschen, aber heutzutage... Die haben uns einfach gezeigt, dass wir in der Hölle leben gerade. Das ist meine Meinung. Das ist hier kein Leben, das ist Überleben. Wenn du mit solchen Bestien zusammen an einen Tisch sitzen kannst durch Zufall und du weißt das nicht mal. Oder das sind Bestien.
Das ist geisteskrank.
Du musst wach sein heutzutage. Dieses Stay Dangerous ist kein Gequatsche. Und ein Mann sein. Durchblick. Übersicht. Vogelperspektive. Wir reden alle darüber, als ob wir hier unten die ganze Zeit drin sind und keiner sieht eigentlich, was passiert. Geh doch mal nach oben und guck doch mal von oben rauf, was da gerade los ist.
Oder was da drin steht. Ne, ich kann mich nicht mal damit auseinandersetzen.
Deswegen sage ich, dieses immer gleich eine Meinung zu jedem Thema zu haben, ist nicht richtig. Mhm. Weil du weißt nur das, was du wissen sollst.
Ja. Ja.
Ich weiß eins. Das ist zu wenig, was wir gerade machen. Das weiß ich. Ich mach zu wenig, du machst zu wenig, wir alle machen zu wenig. Wir lassen uns viel zu viel gefallen.
Bro, Fakt ist, das ist rausgekommen. Und kurz nachdem das rausgekommen ist, ist ein Krieg ausgebrochen, der dafür gesorgt hat, dass kein Mensch mehr darüber redet. Über eine Sache, die völlig geisteskrank ist. Wir haben einfach vor nicht mal 2 Monaten erfahren, dass große Teile der Weltelite Hurensöhne sind. Wir wussten das immer, oder wir straßendummen Verschwörungstheoretiker, die schon mit 15 die ersten Doku gesehen haben, die sowas besagt haben. Wir wussten das eigentlich, für uns ist es jetzt nicht so, dass
Keiner wusste
was ich
das.
was Neues erfahren habe.
Oder keiner wusste das, weil das sind Bestien. Nochmal, wir sind keine Bestien. Ich spreche jemanden, den Kiefer sagt, den heugt aufs Maul, dann blutet er ein bisschen, nehme ich zwei Backpfeifen und sage, okay, hat er jetzt seine Lektion bekommen. Diese Leute haben einen Plan gemacht für das, was sie da alles machen. Das bedeutet, das sind Bestien, Bruder. Darum sage ich, wir müssen wach werden, müssen aufhören. Und deswegen finde ich auch den Podcast geil, dass er ein bisschen später angefangen hat, dass wir auch wirklich mal Themen besprechen können, die auch wirklich wichtig sind. Jeder von uns macht einen auf, hey Bruder, hey, wie geht's und so, aber wenn wir uns ins Auto setzen, unser Kopf rattert. Wieso machen wir da weiter? Wir müssen
Aber
ehrlich
meinst du
sein
echt,
zueinander, weißt du?
dass bei diesen Menschen, ich will gar nicht zu viel darüber sprechen, ne, und über diese Sachen nachdenken und so, ne? Aber meinst du echt, das ist einfach nur dieser stumpfe Mechanismus, dass man sagt, diese Leute haben alles gesehen, alles erlebt, und weil denen wirklich irgendwie am Ende das Dopamin fehlt oder dass die einen neuen Kick suchen, dass die echt dann die Erfüllung im Ausführen solcher Sachen finden? Oder ist das wirklich so ein okkultes Ding, dass
Ich glaube,
die.
das ist einfach beides. Ich glaube, viel Geld ist immer ungesund. Das hat man ja immer gehört. Diese ganzen Sprüche, viel Geld macht ungesund, viele wollen was von dir. Ich glaube einfach, der Mensch ist dafür gemacht, ins Extreme zu gehen und auch sehr schnell gelangweilt zu sein. Guck mal, wir kennen sehr, sehr viele Leute, wo wir dachten, die sind die krassesten Typen, weil die haben dann eine
Jeder so, wie
Macke.
er will.
Aber die haben
Wer ist
eine, aber hör zu,
2026?
das ist ein Teufelskreis. So. Das müssen alle verstehen. Ein Dummkopf versteht sogar, dass es ein Teufelskreis ist.
Leute, viel Spaß. Kennst du so? Nein, hast recht, natürlich. Ja, es ist, wie es ist. Aber komm, lass uns ein bisschen zu einem lockeren Thema. Aber was heißt locker
Du
so ein
wolltest doch
Thema?
Würze haben, jetzt hast du deine
Ja,
Würze
ich habe
bekommen.
jetzt noch mehr Würze für dich. Ich habe jetzt richtig sportliche Würze für dich. Und zwar steht DFB
Ja.
versus Ghana an. Wie sind deine Gefühle dazu, wenn so ein Match ausgetragen wird?
Damals war das natürlich
Standen
speziell.
Jerome und Kevin schon mal gegeneinander, die standen schon mal gegeneinander im Länderspiel,
Finde ich
ne?
voll geil, du kennst uns so lange und du weißt nicht mal Bescheid. Das ist
Ja.
das Krasseste überhaupt, was bei uns in der Familie passiert ist, so. Wo man sagen kann, das ist halt wirklich ein
Ehrlich,
Highlight.
haben die echt
Ghana
gut.
gegen Deutschland, beide gegeneinander gespielt, beide auch noch verstritten zu der Zeit, richtig Gossip so.
Nein,
Zeitung hat sich richtig
Porsche.
ausgetobt darüber.
Krass.
Aber bevor wir darauf kommen, finde ich dieses aktuelle Thema, ist ja jetzt nicht nur Deutschland-Ghana, sondern ich finde dieses Thema mit diesem UNDAF zum Beispiel. Ich glaube, das ist viel, viel wichtiger als jetzt das alte Spiel von meinen Brüdern, was weiß ich, wie viele Jahre ist. Bei UNDAF haben wir ja gerade das Ding, der ist einer der krassesten Stürmer in ganz Europa und spielt gar nicht. Und wird dann noch so krass gefrontet von den Nagelsmann, den Bundestrainer.
Okay, 2 Fragen. Diese, sorry für dieses ASMR. Ich habe eine Erklärung dazu gelesen. Das sagen, jeder Spieler hat irgendwie seine Position oder seinen Job in der Mannschaft und er soll den Joker machen. Ist dieses Joker Hund? Also, jetzt ist es auch von der
Nein, guck mal,
Sprache.
dieses
Ist das eine
Joker.
Position, wo man sagt sogar, ey, das ist gut eigentlich? Guck mal, der ist so gut, dass man sagt, ey, wenn wir gerade am Verkacken sind und wir wissen, einer muss rein, der jetzt schnell ein Tor schießen kann oder so, ist das eine Position oder ist es schon für jeden Spieler viel, viel geiler,
Guck mal,
wenn du sagst, ey, ich will Startelf?
wenn die beiden Stürmer oder die Offensivleute, die spielen anstatt er, wenn die treffen und wenn die Scorerpunkte machen, wenn die auflegen, wenn die krass sind, dann sagt man, okay, einer von denen muss auf die Bank. Aber in der Regel spielt immer der, der gerade einen Hype hat, der gerade der, warum, Feuer brennt und mir ist kalt und ich mache Wasser drauf? Verstehst du, es macht ja gar keinen Sinn.
Ja.
So, das ist
Dann kommt
auch
an der
die.
Stelle Frage 2 ins Spiel. Und das Gefühl, ich bin, was Fußball angeht, ich bin BVB-Fan seit meiner Kindheit und so, aber sonst Laie. Ich bin jetzt nicht so perfekt in allem drin. Aber Nagelsmann, ich habe das schon damals, wo der gerade vereinslos war und viele Clubs ihm auch Angebote gemacht haben. Der hat Premier League, glaube ich, Angebote gehabt, links, rechts und so. Der hat nichts gemacht. Dann hat er sich irgendwann so für die Nationalmannschaft entschieden. Da habe ich schon so das erste Mal so ein, kennst du dich, ich will jetzt nicht sagen, so einen leichten Deutschland-Vibe. Der Mann hat Bock auf Deutschland, was auch in Ordnung ist, völlig in Ordnung, ne? Und jetzt in dieser Sache, also ich möchte da hingehen, ich habe so langsam das Gefühl, Könnte es sein, dass er ein bisschen anti ist? So?
Ich glaube, das wäre zu einfach, weil ich glaube, bis dahin zu kommen, wo er jetzt ist, ist nicht mehr so einfach wie früher, dass du dein Nationaltrainer wirst und du hast dann so eine Tendenzen. Das glaube ich nicht. Ich sage einfach, der Typ ist zu jung. Und er kann nicht mit so einem Charakter wie Undav umgehen. Undav ist auch, der ist so ein bisschen wie Oldschooler. Der sagt einfach seine Meinung nach dem Spiel so. Die meisten Spieler trauen sich ja gar nicht zu reden. Und ich glaube, wenn Nagelsmann wie ein Mann den mal zur Seite nimmt und sich mit ihm mal unterhält unter vier Augen und auch ihn versucht zu verstehen, dann werden die auf jeden Fall einen Weg finden. Aber sich vor die Kamera zu setzen als Nationaltrainer und zu sagen, naja, ich hab nichts gesehen von ihnen. Ich habe nichts von ihnen gesehen. Eine Aktion, ja, die macht er halt gut, aber bis dahin war nichts. Bruder, du bist doch nicht hier, um deine eigenen Spieler kaputt zu machen. So. Das habe ich sogar als Amateurfußballer, Amateurtrainer gelernt, dass meine Spieler werden sowas gepusht. Ich hatte eine Mannschaft in der Baller League, Käfigtiger, die sind rumgelaufen wie Real Madrid.
Ja, aber ist es von mir zu verkürzt oder zu einfach oder zu, sage ich mal, klischeehaft?
Du bist nicht im Fußball drin.
Ich bin nicht im Fußball drin, aber ich habe bei ihm schon das Gefühl, er will gerne diese deutsche Nationalmannschaft haben. Kennst du diese 1990 Nationalmannschaft? Wo nur so deutsche Avenger Super Character
vorne waren. Und selbst wenn
und
das jetzt
sieht
so
da
ist,
vielleicht keinen Karten in der ersten Reihe. Jetzt, ey, es klingt hart und das ist jetzt natürlich sehr plump von mir gesagt.
Ich würde auch sagen, wir haben zu viele Ausländer, die jahrelang da waren. Natürlich haben wir mit Özil Beispiele oder auch mit meinem Bruder, dass wir sagen, okay, warum geht man so um mit den Leuten und so weiter und so fort. Aber ich finde, wir sind schon, ich glaube, das ist das Alter von ihm und er hat es einfach nicht drauf. Er ist nicht geschult genug, um einen Spieler wie Undav klar zu kriegen. Der Junge trifft. Du musst dir vorstellen, wenn einer, der so weiß, dass er Probleme mit dem Trainer hat und er weiß, dass wenn er eingewechselt wird und nicht funktioniert, kann der Shitstorm sich gegen ihn wenden. Wenn der dann auf den Platz kommt und abliefert und das entscheidende Tor macht, das ist ein Macher. Das ist ein Macher. Und wenn du das nicht siehst, bist du ein Hater. Der ist ein Hater. Ich hatte nie was gegen diesen Trainer, weil ich dachte mir immer, der ist jung, der wird bestimmt die Jugend verstehen. Ich mag ja sowas, wenn man ein bisschen die Jüngeren pumpt, aber trotzdem mit Disziplin und die arbeiten lässt. Er ist ein Hater.
Schade, Alter. Schade. Aber wird sich jetzt zeigen, am Ende des Tages, im Verlauf des Turniers, kann sich ja wahrscheinlich noch was tun. Auch der Spielverlauf und die Ergebnisse und so werden vielleicht ihn noch mal zu einem Umdenken bewegen. Hoffentlich keine schlechten Ergebnisse. Aber
die Zuschauer sind die Besten, die sind die Wahrheit, es kommt von dort, von den Rängen. Natürlich war das bei dem im Stadion, aber trotzdem.
Ich sehe die letzten Tage auch auf TikTok immer wieder Ausschnitte aus dieser neuen Reportage, die über Mesut Özil rausgekommen ist. Da habe ich auch viele interessante Sachen gesehen. Bei ihm gab es ja damals auch ein riesiges Thema, was sich irgendwie bis heute zieht. Und ich kann darüber kein finales Urteil abgeben, wie das läuft, aber ich kriege immer mehr das Gefühl dafür, dass halt schon Leute mit Migrationshintergrund, die am Ende das Nationaltrikot anziehen, kämpfen müssen. Die Wahrnehmung der Gesellschaft, dass so dieses Özil, dieses typische, als er geschossen hat und getroffen hat, war er der Deutsche und so. Aber wenn er einmal in der Reihe steht, Nationalhymne nicht mitsingt, sofort
Kritik. Aber Bruder, das ist auf der ganzen Welt so.
Ehrlich?
Das ist auf der ganzen Welt so.
Wirklich, ja.
Ja, natürlich. Wenn du Nationalspieler bist und du verkackst aus 4 Metern ein leeres Tor, Dicker, die verfluchen deine ganze Familie. Ja. Ob du Deutscher bist, Araber bist, egal was du bist, die werden dich auseinandernehmen.
Ja.
Das ist einfach die Emotion, die zum Fußball auch dazugehört. Es gibt ja nicht umsonst Hooligans und verrückte Extremisten und so weiter und so fort. Deswegen, ich glaube, es liegt an der Schulung der Trainer, wie sie mit Leuten mit Migrationshintergrund umgehen. Ganz einfach. Und da haben wir in den Schulen Probleme, da haben wir in den ganzen Amateurvereinen Probleme und auch bis hin in den Profifußball. Das sind Sachen, worauf man sich konzentrieren muss. Man muss aufhören, an der Oberfläche rumzugraben. Ja, der ist Rassist, der ist dies, der mag das. Nein, Dicker, du hast gar keine Ahnung. Du hast gar keine Ahnung, wie du mit mir umgehst. Ich habe mit Leuten manchmal gesessen am Tisch, die fühlen sich unwohl. Ja, oh, deine Gestikulierung, deine Arme und so, das ist schon ein bisschen beängstigend. Wo ich mich frage, Dicker, hast du Probleme? Hast du Probleme? Wie ist beängstigend? Aber gibt sowas und Aufklärung ist der beste Weg. Vielleicht ist das ja auch für die, werden sie es in der DFB merken. Wenn sie mehr Leute holen, die ein bisschen hinter die Kulisse gucken und sich ein bisschen mit den Leuten auseinandersetzen, wer die eigentlich wirklich sind, woher die kommen. Ein Undav, ich glaube, ich kenne nicht alles von ihnen, aber ich bin mit Diad sehr gut und Diad ist mit denen auch sehr eng. Und ich habe gemerkt, der hat ja nicht so ein NLZ gespielt. Der kam ja nicht aus Profi-Jugend oder sowas, sondern der hat sich ja hochgearbeitet. Und so ein Typ ist immer ein anderer Charakter als einer, der sein ganzes Leben im NLZ gespielt hat.
Ich würde es der deutschen Nationalmannschaft auf jeden Fall wünschen, noch einmal richtig in Topform zu glänzen und eine, sag ich mal, ein Kader hingestellt zu bekommen, was nochmal Geschichte schreibt, wie dieses 1990-Kader oder auch das 2014-Kader. Das sind so diese zwei Deutschland-Kader, über die man immer reden will,
Aber guck mal,
weißt
was für krasse Spieler weggefallen sind, die jetzt nicht mehr da sind.
du? Ja.
Wenn du anfängst, du kannst nicht aufhören mit aufzählen, was für wichtige Spieler das waren. Und da gibt es keinen Ersatz. Das muss man auch klar und deutlich sehen.
Ich habe letztens noch einen TikTok, ich glaube sogar, das war Manuelsen gewesen, der hat dann so über diese 90er, der hat dann die 90er 11 aufgezählt. Was war das für eine
Lothar
Mannschaft?
Matthäus und so.
Lothar Matthäus,
Bremer.
Jürgen Klinsmann, Brehme,
Kohler.
Thomas Hessler, Reuter, Kohler, geisteskrank, Andi Möller.
Oliver Kahn.
Was
Bruder,
für eine
dieser
Mannschaft,
Typ war wie
Alter.
tasmanischer
Das
Teufel. Der
ist
war brutal hinten. Aggression.
crazy.
Wie sieht's aus mit deinem Prototyp?
Was geht da ab? Wir sind jetzt im Finale. Also Echtzeit. Ausstrahlung sind wir noch nicht im Finale, aber wir haben nur noch den Finaldreh vor uns. Die Reise endet jetzt hier. Und es hat Spaß gemacht, oder?
Kann man sowas, darfst du sowas sagen, dass du irgendwie, wen du favorisierst? Darf man sowas?
Ja, was heißt,
Oder
darf
erstmal
man
so,
sowas?
ich
Wenn ich
finde
sowas
Sasu,
sage, gebe ich
warte
natürlich
ganz
ein.
kurz, diese Sasu, dass sie jetzt einen Deal bekommen hat, finde ich krass. Also sehr
Super.
gut, sehr, sehr krass.
Super.
Auch mit diesem Künstler, der mit ihr zusammen, diesen,
Berkay.
ja, das sind für mich so, dieser Berkay
Da
ist
gibt
für
es ein
mich
paar.
so, nee, nee,
Berkay ist
es gibt
super.
immer Unterschiede, Bruder, und das ist ja Geschmack.
Also du, für dich ist Berkay, wer ist für dich Nummer eins?
Für mich ist es, ich finde Jibber auch sehr stark,
Ja.
aber Berkay ist, glaube ich, anders gut. Er ist stark. Guck mal, dieses Rumbewegen und diese Hurricanes und diese ganzen
Dembele ist
Dings,
krasser Performer, ne?
das musst du können. Das kann nicht jeder machen. Und wenn er das macht,
Wenn ich
ist
das machen
es,
würde, ich würde wie ein Otto aussehen
weil
dabei.
ich dich nicht so kenne.
Ja.
Und bei ihm passt es. Er fühlt es. Das ist echt. Es gibt ja viele Sachen, die sind aufgesetzt. Viele machen geile Show, die können sich super bewegen auf der Bühne, aber das ist trotzdem einstudiert. Bei
Ja.
ihm siehst du, der hat einen gesunden Schaden.
Ja.
Musikalisch finde ich
Guck mal,
den gut.
wenn du das beantwortest, ist es viel geiler, wie wenn ich das beantworte. Weil egal, was ich jetzt sage, ich gebe dann den Leuten schon automatisch eine Tendenz
Und
dahin,
auch
wo
Cousin
meine
und der
Stimme
andere.
hinfällt,
Wie
ne?
hieß der andere? Cousin und?
Cousin
Ich habe es gestern geguckt, aber
Salah.
nicht Salah. Salah ist der Sänger. Ich
Genau.
meine den anderen.
Davash.
Ja, die beiden zum Beispiel, was die gemacht haben, war jetzt in der letzten Folge.
Auch stark.
Habe ich selten gesehen. Zwei Typen, die so lyrisch so stark sind, habe ich selten gesehen.
Ja, die sind super,
Also,
Bruder.
nee, das Format finde ich wirklich ist stark. Es
Ja.
wurde immer, immer stärker. Ist immer
Ja.
besser geworden.
Ja.
Und dass sie jetzt gesigned wurde, spricht einfach nur für das Format. Ich glaube, die zweite Staffel wird sehr gut anlaufen.
Ja, Digga, man muss einfach durchziehen. Ich glaube, das Problem heutzutage ist, dass viele Menschen gucken sich im Internet Sachen an oder verfolgen im Internet Sachen und haben dann den Anspruch, weißt du, man hat irgendwie ein, zwei Formate gesehen, die einmal kurz im vorletzten Jahr in einem Zeitraum von 3 bis 6 Monaten wirklich Peak-Hype hatten. Und dann hast du direkt im Kopf, das muss jetzt auch direkt so werden. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass viele Leute, die das von außen beobachten, mittlerweile immer mit dieser kurzen Aufmerksamkeitsspanne auf Dinge schauen. Aber in Wirklichkeit läuft das ganz anders. Wenn du jetzt auch diese Formate nimmst, die da vor 2 Jahren kurz diesen Peak-Hype hatten, wie lange die vorher schon liefen und Vorarbeit leisten mussten, um diesen Peak-Moment überhaupt erschaffen zu können. Da hat vorher auch, haben auch nicht viele hingeguckt, aber auf einmal war das da, weil du an einer Sache dranbleibst. Und ich glaube, dass diese erste Staffel sehr wichtig gewesen ist für das allgemeine Ding,
Ja.
um grundsätzlich auch zu lernen. Auch von unserer Seite aus gibt es natürlich Dinge, die optimiert und verbessert werden können. Ich glaube, beim zweiten Mal kann gar kein Fehler mehr passieren. Also es sind auch keine großen Fehler passiert, aber es gibt Dinge, wo man optimieren kann. Und ich glaube, alles, was optimiert werden kann, wird beim zweiten Mal optimiert. Und wenn die Zeichen der Zeit in unsere Richtung deuten, kann ich mir vorstellen, dass Staffel 2 hypemäßig richtig explodieren kann. So.
Ich bin der Meinung, mit
Bestenfalls
dem
schauen wir.
Signing von Sasu habt ihr die Weichen auf jeden Fall gestellt, dass in der zweiten Staffel auch sehr viel los sein wird.
Ja, geil. Ja, weil dadurch haben wir auch gezeigt, da passieren auch Sachen, die man jetzt noch nicht von vornherein so absehen kann. Ich bin froh, ein Teil davon zu sein. Wir sehen, wo die Reise hingeht. Am Ende geht es natürlich auch darum, jeder geht mit einem anderen Anspruch ran. Weißt du, ich habe bei den anderen Formaten, ohne dass ich das jetzt überhaupt jetzt in diese Competition legen will, viel das Gefühl, und das ist auch völlig in Ordnung, ich verstehe den Gedanken auch, es geht gar nicht viel um, was passiert danach und was passiert mit den Künstlern und was passiert mit denen langfristig. Es geht eigentlich nur darum, wie läuft das Format während des Formats? Also, da soll das Format Hype machen. Weißt du? Und nach dem Format die Sintflut, ehrlich gesagt. ich habe schon den Anspruch, dass eigentlich nach dem Format mit der Arbeit, die danach beginnt mit den Künstlern, dass wir dort erfolgreich sein werden. Weil am Ende, wenn das passiert, wird das fürs Format sprechen. Weil die Leute dann langfristig kommen und sagen, guck mal, bei denen geht es nicht darum, dass jetzt während des Formats jeder ein Lied rausbringt, was 20 Millionen Streams macht und danach guckt jeder irgendwie, wo er bleibt. Dort geht es darum, wirklich irgendwie 3, 4 Leute rauszupicken, die krass sind,
Ja.
und danach dann gezielt mit denen zu arbeiten. Und was dann danach mit denen passiert, das wird am Ende einen Stempel draufsetzen, ob dieses Format zielführend ist für junge Künstler. Und ich glaube, dass wir dort langfristig einen guten Job machen werden, bestenfalls.
Ich sehe das auch sehr
Natürlich,
positiv.
wir haben viel auf dem Zettel. Ich habe auch noch eigenes Label mit so vielen Künstlern, die auch so viel machen wollen in nächster Zeit. Mucho hat jetzt letzte Woche eine riesige Nummer rausgebracht, die unfassbar gut läuft. Und wir ziehen durch. Ich war im Studio, ich habe viel Musik gemacht und die Leute können auf jeden Fall einiges erwarten
Du
jetzt
hast schon ein
dieses Jahr.
Album fertig, oder?
Fast, fast. Gucken wir. Wir haben jetzt auf jeden Fall viele Themen, die wir zu verarbeiten haben. Es wird interessant. Leute, es hat Spaß gemacht. Das war die zweite Episode Angst. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Das nächste Mal mit unserem ersten Gast. Wer das ist, werden wir jetzt noch nicht verraten. Das werdet ihr dann sehen. Viel Spaß. Bis nächste Woche. Wir sind raus.
Peace.
Peace.